6 Wochen sind es nun, die der Krieg im Iran und in der Golfregion bereits andauert. Und es tut sich etwas. Es wurde eine Waffenruhe vereinbart und es gibt Zeichen für eine Öffnung der Straße von Hormus. Der Ölpreis und die Aktienmärkte reagierten entsprechend. Der DAX schoss nach oben, der Ölpreis entsprechend nach unten. Inwiefern diese Vereinbarungen nun langfristig Entspannung in den Konflikt bringen können, bleibt allerdings abzuwarten. Die Folgen sind mittlerweile aber auch bei der deutschen Wirtschaft angekommen. Der Sentix zeigt Untergangsstimmung an und auch andere Indikatoren deuten an, dass es nun endgültig aus sein könnte mit dem Wachstum in diesem Jahr. Was bringt die aktuelle Situation wirklich an Entspannung? Wie wird der Ölpreis mittelfristig reagieren? Und welche Auswirkungen hat das Ganze für die deutsche Wirtschaft? Wir sprechen drüber in dieser Folge. Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Hallo und herzlich willkommen zur 151. Folge Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 9. April 2026 und bei mir im heute virtuellen Studio sitzt der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, Ulrich.
Morgen, Dirk.
Ja, wir sitzen heute mal nicht zusammen in der nachösterlichen Woche. Wir hatten jetzt tatsächlich ja mal ein paar Tage Sonne, schönes Wetter. Und auch im Irankrieg, da tut sich was, ein Licht am Horizont sozusagen. Es wurde eine Vereinbarung getroffen und man kann sich natürlich jetzt fragen, ist das jetzt der Durchbruch zur Beendigung der Krise, die wir hier sehen, oder was steckt dahinter? Wie ist denn deine oder eure Einschätzung?
Naja, angesichts dessen, was wir in der Regierung Trump und auch in dem Konflikt gesehen haben, würde ich mal nüchtern bleiben. Und wir müssen ja sehen, dass die Lage ja doch sehr verfahren ist. Ja. Man kann in jedem Fall davon sprechen, dass eine Pause in der Eskalation eingelegt wurde und dass es natürlich auch Hoffnung gibt, dass es von hier aus jetzt wieder in irgendeine Form von Normalität geht. Eins zeigt sich, es gibt eben einen enormen Druck auf alle Beteiligten, dann doch irgendwann zu deeskalieren und damit eben auch zu verhandeln. Für den Iran ganz klar, ich meine, die Bedrohung der weiteren Zerstörungen ist schon substanziell bei allem Fanatismus, der dort vorhanden ist, ist das schon eine Gefahr. Außerdem isoliert sich der Iran ja auch immer mehr im Lager der arabischen Nachbarn am Golf, da wird der Druck auch größer. Und für Trump sind es einfach die immensen Kosten, ja, die der Krieg für die Weltwirtschaft als Ganzes mit sich bringt. Wenn man einfach nur überschlägig rechnet, wenn das Weltwachstum wegen der hohen Ölpreise jetzt geringer ist, ein halbes Prozentpunkt, dann sind das eine halbe Billion Dollar. Das sind 500 Milliarden US-Dollar Einbußen. Ganz abgesehen von den strukturellen Schäden, also dass man eben keine Krankenhäuser oder anderen Sachen baut, sondern halt Waffen nachproduziert, selbst wenn ihnen die Weltwirtschaft dann auch schon gar nicht schert, das ist ja schon durchaus der Fall, dann sind natürlich auch die Kosten, die Reinkosten in den USA extrem. Allein die Verbraucher müssen jetzt 200 Milliarden Dollar mehr zahlen wegen der hohen Ölpreise, Benzinpreise in den USA. Ja, da muss man schon sagen, ouch. Und das gibt also schon enorme Anreize zu verhandeln. Aber wie gesagt, die Sache ist sehr verfahren. Die US-Regierung hat sich insbesondere da in was rein manövriert, wo man jetzt ganz schnell, ganz schwer umkehren kann. Ja, wie sagt man so schön, es wird mit schwierigen Verhandlungen gerechnet, würde ich mal sagen.
Das heißt, ihr denkt ja immer in Szenarien. Euer Szenario ist jetzt, dass das eher zum Dauerkonflikt wird, so wie in Gaza oder im Libanon oder bei den Houthis im Jemen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das ist jetzt nicht unser Szenario. Wir glauben schon, dass es eine Nachkriegszeit gibt und ein Nachkriegs-, auch ökonomischen Nachkriegsregime für diese wichtige Stelle der Weltwirtschaft. Aber wir weisen eben darauf hin, dass es halt keinen geraden und einfachen Weg zu dieser Normalisierung geht. Und es geht jetzt weniger um diese Waffenruhe, selbst bei diesen Meldungen, die wir erhalten von einzelnen Angriffen jetzt noch. Das ist nicht unser Thema. Der Iran hat wahrscheinlich gar keine einheitliche militärische Führungsstruktur mehr. Und da können eben auch ungeplante Aktionen geschehen. In solchen Konflikten ist das ja nicht ungewöhnlich. Es geht eben rein um die politischen Verhältnisse. Ja. Trump steht jetzt einfach blamiert da, weil er sich verkalkuliert hat und der Iran am Ende stärker sein könnte als vor den Angriffen. Er hat ja dieses Superman-Image und das steht für ihn natürlich auf dem Spiel und vor allem auch das der US-amerikanischen Nation, die ja wieder zurückkommen sollte unter die aktiven und mächtigen Spieler auf der Welt. Und das alles vor den Zwischenwahlen, so ein paar Monate davor, das ist schon ein Problem. Alle leiden unter den ökonomischen Konsequenzen. Das ist ein Großteil der Weltwirtschaft. Und das ohne, dass eben die politische Bedrohung durch den Iran, durch das Regime im Iran eben jetzt dauerhaft vermindert wäre. Das ist schon eine seltsame Bilanz. Der Super-GAU wäre jetzt, dass der Iran tatsächlich, keine Ahnung, bei 120 Schiffen pro Tag, die da normalerweise durchfahren, sind ja alles Öltanker, aber die Gebühren, die da angedacht werden, die sind ja enorm, dass er also 100 Millionen US-Dollar einnehmen würde. Und die würden vor allen Dingen natürlich von Europa und Asien zu bezahlen sein, weil die Amerikaner eben aus diesen Regionen ja nichts beziehen. Da kann man auch von US-amerikanischer Seite jetzt nicht einfach sagen, sorry, dumm gelaufen, da hätten wir vielleicht ein bisschen besser überlegen sollen, wo jetzt die Unterschiede zwischen Iran und Venezuela liegen. Aber wir haben es wenigstens versucht. Damit kommt die US-Regierung jetzt auch nicht durch. Es muss schon auch von der US-Seite her ein großer Sieg her. Es muss ein internationales Transportregime in der Straße von Hormuz da irgendwie konstruiert werden. Und das, wie gesagt, ist ein langer Weg. Und die Iraner fühlen sich natürlich in einer guten Verhandlungsposition. Die können sich jetzt präsentieren als Angegriffene. Die argumentieren sogar mit dem Völkerrecht. Ja. Wohlgemerkt, ein Regime, das noch vor ein paar Wochen zigtausende eigenen Bürger niedergemäht hat, fühlen sich vielleicht sogar zu stark, stellen zu hohe Forderungen. Also, wie gesagt, die Ausgangspositionen sind herausfordernd. Dann sind auch die Israelis da. Die werden wahrscheinlich vor allen Dingen auf Zeit spielen. Das gibt eben weiter Gelegenheit zu Angriffen auf die Hisbollah-Strukturen da im Libanon. Das sind dann auch gleichzeitig immer Angriffe auf die Zivilbevölkerung, weil die Fanatiker sich ja immer unter die Bevölkerung mischen. Also ein hochkomplexes Feld. Also wir erwarten schon in unserem Hauptszenario, dass dieses Puzzle am Ende schon gelöst wird irgendwie. Der Druck, wie gesagt, ist eben groß, aber wir erwarten jetzt nicht, dass das jetzt in wenigen Zügen geradlinig und ein paar Tagen geschieht. Dementsprechend muss man ja sagen, die Märkte sind ja auch nicht da, wo sie vor dem Krieg waren.
Ja, aber die Märkte haben ja schon sehr euphorisch reagiert. Am gestrigen Mittwoch, den 8.4., ist der DAX über 5% nach oben geschossen, der MDAX sogar über 6% nach oben, die Ölpreise fast 20% bergab gegangen. In den USA war es ein bisschen verhaltener, die Situation vielleicht, aber die Erleichterung hat sich doch schon Bahn geschlagen, oder?
Ja, du hast recht, das ist so richtig. Aber heute geht es beispielsweise auch schon wieder ein bisschen in die Gegenrichtung. Es war ein bisschen übertrieben, diese Euphorie da. Was wir wahrnehmen an den Finanzmärkten, diese schwierige politische Lage wird schon in der Stimmung wieder gespiegelt. Du sagst es, es gab eben starke Reaktionen, 10% beim Öl, Aktien sind 5% rauf in Europa, Renditen sind deutlich runter, aber die Nervosität am Markt bleibt, die ist weiterhin vorhanden.
Aber der Kern bleibt doch der Ölmarkt eigentlich. Also das ist ja eigentlich der Kern, um den sich alles hier dreht. Und wenn wir da jetzt vielleicht mal ein bisschen konkreter werden, wie stellt ihr euch denn die weitere Entwicklung bei den Ölpreisen vor? Alles auf Anfang? So leicht wird es ja wahrscheinlich nicht gehen.
Also wir haben in dem ganzen Konflikt, zumindest nach der ersten Woche, wo der ganze Markt ja umdenken musste, wir haben nur mit einem Hauptszenario und einem Risikoszenario gearbeitet. Das Positivszenario, das kann man mal vergessen, dass es so wird wie vorher, das ist unwahrscheinlich geworden. In unserem Hauptszenario gehen wir also weiterhin von einem zeitlichen und regional begrenzten Konflikt aus. Das war immer so die Grundthese. Aber mittlerweile eben einem Konflikt, der halt Spuren hinterlässt in der Makroökonomie des Jahres 2026. Das wird also noch anhalten. Da ist also zuerst mal ein höherer Ölpreis für den Rest des Jahres, höher als vor dem Krieg. Wir gehen für die kommenden Monate immer noch von Ölpreisen in der Nähe von 90 US-Dollar aus. Dann erst in der zweiten Jahreshälfte würden wir erwarten, dass sich so langsam stabile politische oder zumindest ökonomische Rahmenbedingungen in so einem Nachkriegsverhältnis herausbilden und dann der Preis und die Ölversorgung sich langsam normalisiert und dann wieder unter die 90 US-Dollar sinkt. Die Ölwirtschaft wird sich erholen, aber das wird dauern. Und dann wollen wir schauen, ob wir im nächsten Jahr dann wieder auf diese 70 US-Dollar kommen. Wir waren ja in einer Situation der Überversorgung des Weltmarktes. Das hängt jetzt aber wirklich von dem Nachkriegsregime ab, ob wir da wieder hinkommen. Wir halten aber die 70 US-Dollar im kommenden Jahr dann wieder möglich. Aber eben, wie gesagt, erst im kommenden Jahr. Und dann darf man nicht vergessen, die Musik spielt beim Erdgas hier gerade für Europa. Da sind im Persischen Golf Produktionskapazitäten in Katar stärker in Mitleidenschaft gezogen worden. Die müssen erst wieder rekonstruiert werden. Also das Thema Gaspreis, wenn nicht sogar Gasknappheit, das könnte in diesem Jahr noch häufiger auftauchen und eben hier gerade in Deutschland. Hier müssen die Speicher aufgefüllt werden.
Zumal man ja sagen muss, dass wir beim Erdöl oder beim Öl generell ja nicht ein Produktionsproblem haben derzeit, sondern eigentlich nur ein Lieferproblem. Beim Gas sieht das jetzt ja dann anscheinend ein bisschen anders aus. Das heißt, richtig, beim Öl, wenn angenommen die Straße wird wieder aufgemacht, unter welchen Bedingungen auch immer, dann kommen die Tanker auch wieder an und die Ölproduktion läuft einfach ganz normal weiter. Da sind ja keine Produktionskapazitäten in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber das bringt mich nochmal zu einem ganz anderen Thema und das treibt ja die Menschen wirklich um, nämlich das Benzin. Dieser ganze Konflikt, der wird ja bei uns ja an der Zapfsäule ausgetragen, mehr oder weniger. Das ist ja wie so ein Seismograph für die aktuelle Entwicklung derzeit. Die Bundesregierung hat da jetzt auch ein Modell eingeführt. Man kennt das aus Österreich beispielsweise, glaube ich, dass der Spritpreis eben vor hohen Schwankungen geschützt werden soll. Es soll eine Kalkulierbarkeit geben. Man hat sich überlegt, es darf nur noch eine Preisanpassung geben, nämlich einmal um 12 Uhr darf der Preis nach oben angepasst werden und ansonsten nur noch nach unten. Klingt erstmal nach einem ganz guten Plan, ist aber irgendwie in Kombination vielleicht auch mit den Osterferien, die stattgefunden haben parallel, irgendwie ganz schön in die Hose gegangen, weil alle haben das Gefühl, naja, seitdem ist der Preis eigentlich nur noch teurer geworden und geht gar nicht mehr runter, weil die Ölkonzerne oder die Mineralölkonzerne eben sagen, naja, ich weiß ja nicht, was passiert, also erhöhe ich mal den Preis erst kräftig, senken kann ich ihn immer noch, machen sie dann aber nicht und es geht dann wieder hoch. So ist zumindest das, was in der Bevölkerung jetzt ankommt und wie sich es anfühlt. Ist es denn tatsächlich nicht vorhersehbar gewesen, dass das genau so passiert? Weil meine Einschätzung wäre gewesen, die werden erstmal jedes Mal um 12 Uhr einfach erhöhen.
Ja, das ist eine politische Lachnummer. Also zumal die Politik ja gar nicht erklärt hat, wie soll der Mechanismus, was soll überhaupt erreicht werden damit? Am Ende war es ja anscheinend ausschließlich so die Zielsetzung, dass der Konsument und die Autofahrerin eine größere Sicherheit hat und nicht beim Weg auf die zur nächsten Tankstelle von der nächsten Erhöhung, die im 5-Minuten-Takt stattfinden, überrascht werden. Aber das hat natürlich überhaupt nicht die Möglichkeit, in irgendeiner Weise diese Preisentwicklungen einzudämmen. Also da hat sich die Politik einen Bärendienst, das ist ein typisches Aktionismus-Thema. Wir müssen jetzt was machen, uns fällt nichts ein. Von all diesen Maßnahmen, die da vorgeschlagen wird, haben wir Gott sei Dank einige nicht gemacht. Also ich halte von direkten Preiseingriffen beim Benzin überhaupt nichts. Also so Tankdeckel, Steuerreduzierung und so weiter. Das verschleiert eben den Mechanismus, der notwendig ist, um in einer solchen Lage von potenzieller Benzinknappheit irgendwas zu tun, nämlich die Nachfrage einzudämmen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir uns aus diesen Verhältnissen rauskaufen können. Das geht eben nicht. Und deswegen ist es gut, dass es dazu nicht gekommen ist. Temporäres Tempolimit fände ich durchaus in Ordnung. Ist meiner Ansicht nach aber schwer zu kontrollieren.
Und die Frage ist ja auch, ob die Leute sich das nicht generell von selbst machen. Also ich hatte das Gefühl, ich war jetzt auch länger auf der Autobahn unterwegs im Rahmen der Osterferien und hatte das Gefühl, es waren deutlich mehr Menschen langsam unterwegs. Ich also in auch. Dem Fall, der Markt regelt das tatsächlich insofern, weil die Leute einfach Sprit sparen wollen und langsam fahren.
In der Tat, ich hatte es auch. Ich habe mir selber, ich war auch Ostern unterwegs, mir selber die Aufgabe gestellt, wirklich so günstig wie möglich zu fahren und dann hatte ich Angst, dass ich ein Verkehrshindernis mit 100 Sachen auf der rechten Spur darstellen würde. Aber es war überhaupt nicht so, weil alle haben sich so verhalten. Fand ich echt beeindruckend. Ich weiß nicht, ob es was damit zu tun hatte, aber das war auch mein Eindruck. Insofern ist die Frage, ob man da noch mit Zwang nacharbeiten müsste. Pendlerpauschale ist eine vernünftige Veranstaltung, da ranzugehen. Da sagen jetzt Politiker, das hat mit der Lebensrealität der Menschen nichts zu tun. Aber genau das ist die Aufgabe der Politik, zu erklären, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist und nicht eben die Instinkte der Kommunikation in der Öffentlichkeit oder auch der Konsumenten einfach nur zu entsprechen. Da hat eben die Politik, wie gesagt, eine Aufgabe. Und bei der Pendlerpauschale ist halt der Vorteil, dass man die individuellen Verhältnisse der Einzelnen halt noch am besten, geht auch nicht perfekt, aber noch am besten abgreifen kann. Und das ist ja sinnvoll. Man soll ja diejenigen dann, wenn entlasten, diejenigen, die es am nötigsten haben. Und insofern, ja, geht das in die richtige Richtung. Wir müssen mal sehen, was da überhaupt noch gebraucht wird. Ich kann mich übrigens auch durchaus für so eine Sonderstelle bei den Mineralölkonzernen erwärmen, obwohl das natürlich auch eine heikle Veranstaltung ist. Aber es ist durchaus so, dass die Anbieter eindeutig profitieren von der Lage. Ich meine, man braucht sich nur die Börsenbewertung anzuschauen der Mineralölkonzerne. Und dann zu argumentieren, dass diese hohen Gewinne, die jetzt in dieser Phase da rauskommen, dass sie jetzt die Belohnung dafür sind, dass die Ölfirmen Benzin auch in schwierigen Zeiten anbieten, das, also mich überzeugt das nicht, muss man natürlich eben vorsichtig rangehen, um da nicht über das Ziel hinaus zu schießen. Gut, das ist der ganze Komplex dieser Benzinpreisthematik. Wir hoffen ja eben, dass sich das auch entschärft dann über die Zeit. Aber wie gesagt, das wird jetzt nicht von heute auf morgen gehen. Wichtiger als die reinen Ölpreise sind aber natürlich dann eben die weiteren Auswirkungen des Iran-Kriegs. Und ich denke, das wird schon das weitere Thema. Das wird immer wieder durchblitzen durch die wirtschaftliche Debatte in diesem Jahr. Selbst wenn der Iran-Krieg eben jetzt auch zügig zum Eindämmen kommt, weil die Folgen sind schon ein bisschen stärker und ein bisschen länger zu spüren, als man das sonst so bei ähnlichen Konflikten am Persischen Golf bisher gehabt hat.
Dann lass uns doch nochmal schauen, was dabei so überschlägig auf Basis der heutigen Informationen ja rauskommt an Auswirkungen. Lass uns dabei aber auch vor allem mal nach Deutschland schauen, denn da sollte es ja dieses Jahr mal Wachstum tatsächlich geben, war ja zumindest prognostiziert von allen Wirtschaftsforschenden. Der Sentix allerdings, das ist ein Stimmungsindikator, der so ein bisschen abbildet auch, wie ist so die Börsenstimmung, wie ist so die Wirtschaftsstimmung im Land, der zeigt irgendwie nach Land unter. Also da sieht's gar nicht gut aus, die Stimmung ist am Boden, die Aussichten sind mau und das erhoffte Wachstum für 2026 wurde eigentlich jetzt durch die Energiepreise aufgefressen. Und man kann eigentlich sagen, wir reden eigentlich fast schon wieder von der grünen Null im Moment, oder?
Ja gut, Sentix ist volatil, ist sehr volatil. Sentix ist ein Indikator, der vom Finanzmarktteilnehmern gebildet wird und da sind die Ausschläge schon so ähnlich wie an den Finanzmärkten selber und das ist in diesen Zeiten natürlich extrem. Was in Deutschland gerade passiert, ist sehr, ja, wie soll man sagen, kurios oder zumindest ungewöhnlich und auch vor allen Dingen nicht klar und transparent. Ich würde sagen, Deutschland ist wirklich ein Sonderfall, was die ökonomische Entwicklung angeht, gegenüber anderen Volkswirtschaften. Also das Thema ist, wir haben ja auch schon ohne Iran-Krieg einen extremen Strukturwandel in Deutschland über die ganzen Entwicklungen der letzten Jahre. Die Stellung der Industrie, die hohen Energiepreise, die sonstigen politischen Themen in Deutschland. Die machen die Lage wirklich besonders. Jetzt ist richtig, jetzt hatte man damit gerechnet, dass nach dieser dreijährigen Pause endlich soweit die Dinge sich eingeruckelt haben, dass wieder Wachstum kommt, zumindest auch mit den fiskalischen Impulsen, mit dem Geld, was vom Staat kommt. Selbst wenn auch diese Debatte ja in der Öffentlichkeit eine Nullnummer gewesen ist, weil die Thematik ja diejenige war, dass das ganze Geld in die Sozialhaushalte geflossen ist. Also selbst bei diesen eigentlich positiven Wachstumstreibern ist auch schon wieder Sand im Getriebe. Da sieht man eben, wie seltsam die Situation hier in Deutschland ist. Und jetzt kommt dazu eine Indikatorenlage, das heißt also die Wirtschaftsdaten, die auch zunehmend schwieriger einzuschätzen sind. Also wir haben begonnen mit schwächen Daten am Anfang des Jahres, ohne Iran-Krieg schon. Die ersten Zahlen aus dem Januar waren grottenschlecht, Auftragseingänge, Exportthemen, Produktion. Und auf einmal jetzt die allerneuesten Zahlen, wir haben heute die Industrieproduktion gekriegt, die neuesten Zahlen, sieht das nicht mehr so schlimm aus, weil wir heftigste statistische Revisionen haben. Anscheinend gibt es Erfassungsprobleme bei diesem ganzen Chaos, was in den deutschen Wirtschaftsstrukturen gerade los ist. Und deswegen sieht die Startbasis der Konjunktur in Deutschland zumindest vor dem Iran-Krieg gar nicht mehr so schlimm aus. Wir haben jetzt also wieder einen Wachstumspegel für das erste Quartal, nachdem es danach aussah, als würde im ersten Quartal das wieder eine Nullnummer werden hier. Also da müssen wir schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber generell kann man schlichtweg einfach sagen, die Vorhersagen für alle Wirtschaften, für Amerika, für Europa, für Asien, mussten etwas abgehobelt werden, die Konjunkturvorhersagen. Allerdings jetzt, wenn es sich jetzt tatsächlich von hier aus in dem Konflikt wieder zur Normalität bewegt, dann sind die schlimmsten Befürchtungen dann auch nicht mehr in den Zahlen drin. Man hatte geglaubt, das Wachstum in Deutschland, was ja bei 1% gesehen wurde, würde dann so Richtung 0,5 oder 0,4 gehen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute hatten das auch schon veröffentlicht. Jetzt, wenn man sagt, wir kommen dann doch auf dem Weg in der Normalisierung, werden dann diese Schleifspuren nicht mehr so stark sein. Wir werden beispielsweise jetzt so für die Deutschlandprognose runtergehen, so im Bereich von 0,7% bis 0,8% statt gut 1%. Das ist weniger als erwartet, aber eben auch kein Zusammenbruch. Und Ähnliches auch für die Vereinigten Staaten. Ja, da ist es nicht so sehr der Benzinpreis, der da durchschlägt, sondern da sind es auch andere Daten, die sich verschlechtert haben. Also hier auch, da sind wir von 2,5% Wachstum jetzt runter auf 2,2. Im schlimmsten Fall hätten wir sogar die 2 oder sogar unter 2 revidiert, aber das muss jetzt eben auch nicht mehr sein. Also, es gibt Schleifspuren im Wachstum, dann müssen wir sehen, ob die richtig eingeschätzt werden jetzt. Und natürlich, klar, es ist ja selbstverständlich, eben Anstiege der Inflation. Hier geht es Richtung 3%, das ist eben schon in den Zahlen jetzt angelegt. 3% in Deutschland, in Europa, in USA sogar Richtung 4%. Die sind ja einen Prozentpunkt höher als wir. Und auch da muss geschaut werden, ob sich daraus noch mehr entwickelt. Und dann sind wir bei den Notenbanken. Die EZB hat schon gesagt, dass sie selbst einen Ölpreisschock, der ja vorübergehend wäre, nicht einfach so durchwinken täte, sondern die Zinsen schon geneigt wäre anzuheben. Das hat der Markt sehr deutlich eingepreist, ja in der Spitze mit 4 Zinssteigerungen in diesem Jahr. Gegenwärtig sind es noch knapp 3, also da ist auch die Erwartung nach den letzten Geschehnissen zurückgekommen. Wir glauben auch, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich glaube auch schon, dass die EZB was tun wird. Wir können uns vorstellen, dass es so einen Versicherungszinsschritt nach oben gibt, aber eben nur einen. Setzt aber voraus, dass eben dann die Inflationswarnsignale dann von jetzt ab auch blasser werden. Das sind eben die Themen, die uns im laufenden Jahr eben beschäftigen werden. Wir werden jede Zahl danach abklopfen. Kommt hier noch was Schlimmeres nach oder normalisiert sich eben das Geschehen wirklich? Also ich würde sagen, wenn man das mal so im Gesamtzusammenhang sieht, es sind immer noch ja eher Beulen und Kratzer statt eines Totalschadens in der Weltwirtschaft. Das ist zurzeit Stand der Dinge.
Lass uns vielleicht auch nochmal auf den Aktienmarkt schauen. Wie sieht denn eure aktuelle Einschätzung da aus? Ist da jetzt erstmal alles im Eimer oder gibt es Hoffnung? Ich meine, der gestrige Tag hat zumindest etwas Hoffnung gebracht, ja immerhin.
Naja, ich glaube, wir beide müssen, wenn wir uns die ganzen Meldungen, die wir täglich lesen und einwerten, dann durchaus auch zugestehen, dass die Märkte eigentlich relativ stabil geblieben sind. Also die US-Märkte haben ja kaum geschwankt, ja. Klar, Europa und Asien waren stärker betroffen mit 10-15% Rückgang, aber von hohen Niveaus, ja, vor dem Iran-Krieg. Europa und Asien sind ja auch ökonomisch von der Energieabhängigkeit stärker betroffen. Also insofern entspricht sich das schon. Hier in Deutschland muss man vor allen Dingen, glaube ich, erstmal eins hervorheben. Die Anlegerinnen und Anleger sind sehr besonnen. Sind sehr besonnen auch in dieser Phase. Es gibt also, wie an den Märkten generell, nichts von Panik. Natürlich steckt da auch das Vertrauen dahinter, dass man eben aufgrund dieses riesigen Drucks auf die Beteiligten davon ausging, dass es eben zu Verhandlungen und zu Lösungen kommt. Aber man hat eben auch die Angst, die Ängste, die immer und Unsicherheiten, die da immer mit verbunden sind, hat man nicht durchwirken lassen in dem Sinne, dass es zu Panikverkäufen gekommen ist. Und aus Sicht der privaten Anleger ist das auch genau richtig. Der einzige Weg, wie man solche Situationen eigentlich beschreiten kann, die eingeschlagene eigene Vermögensstrategie ist beizubehalten. Mit Geopolitik kann man kein Geld verdienen. Wir sehen es ja jeden Tag, welche Überraschungen in diesen Entscheidungen und in den Ereignissen geschehen, die kein Mensch voraussagen kann. Und zu glauben, dass man damit billig einkaufen und teuer dann noch verkaufen kann, ist eine Illusion. Und ich finde es ein gutes Zeichen, dass sich also die Anlegerinnen und Anleger wirklich da auch nicht ins Boxhorn haben jagen lassen. Also alle diejenigen, die sie dabei auch beraten und sagen, in solchen Zeiten muss man tatsächlich dieses alte Wort von Ruhe bewahren, haben da auch einen guten Job gemacht. Es war auch eben richtig. Wir haben jetzt die Kursziele ein bisschen runtergenommen. Wir waren ja bei 27.000 im DAX für das nächste Jahr. Aber wie gesagt, sind durchaus konstruktiv. Wir sind jetzt noch auf 26.000. Das ist eine geringere Steigerung. Aber man sieht eben auch schon, dass wir Bewertungsniveaus und auch Kursverläufe jetzt nicht vor dem Zusammenbrechen sehen. Im Gegenteil, die Gewinnentwicklung ist ja trotzdem bei den Unternehmen weiterhin bemerkenswert gut. Also wie gesagt, auch hier eher Beulen und Kratzer als Totalschaden.
Zumal ja auch Unternehmensgewinne etc. bisher noch relativ gut aussehen. Also da erwartet man
muss ja
natürlich auch noch
in die Zukunft gucken, was bedeutet das? Ja, also wir müssen ja versuchen, die Gewinne aus den nächsten Quartalen abzugreifen. Aber auch da sehen wir jetzt nicht zwingend Gründe dafür, dass wir da zusammenbrechen, denn die Weltwirtschaft hat immer noch eine Wachstumszahl, trotz aller Abschleifungen im Bereich von 3%, jetzt leicht drunter, aber vorher waren wir eben drüber. Aber das sind eben noch immer große Zahlen, die da herauskommen. Und bestätigt wird es auch durch die eigenen Einschätzungen der Unternehmen selber. Die Berichtssaison hat gerade ja wieder begonnen und bisher sagen Unternehmen auch, es ist soweit schwierig, herausfordernd, aber managebar. Aber klar, auch da werden wir genau hinhören, was eben die Unternehmen uns in den kommenden Wochen erzählen werden.
Genau, und das werden wir natürlich tun hier im Podcast. Ulrich, vielen Dank erstmal für die Einschätzung zu dieser doch sehr fragilen und komplexen Lage aktuell. Ich glaube, das ist für euch auch nicht ganz leicht, das immer dann wieder aufzugreifen, jede Meldung zu bewerten. Ist das jetzt relevant für uns? Müssen wir irgendwas anpassen? Müssen wir irgendwas ändern? Das ist ja immer ja so ein Abwägen eigentlich der einzelnen Einflussfaktoren, die ihr da vorne...
Das sind intensive Zeiten, würde ich mal sagen.
Aber ja, für alle. Ist schon tatsächlich nicht ganz einfach, zumal wenn es dann auch solche erratischen Reaktionen seitens der US-Regierung gibt, die dann vielleicht auch nicht immer ganz hilfreich sind. Ich würde sagen, wir machen für heute hier zu. Alles Weitere dann in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, was wir dann zu besprechen haben. Und ich hoffe mal, dass die Zeichen dann weiterhin auf Entspannung stehen in diesem Konflikt. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben an uns, beziehungsweise an Ulrich natürlich, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@dk.de. Wir nehmen dann Ihre Fragen gerne auf. Auch gerade zur aktuellen Situation, wenn Sie da was umtreibt, dann können wir das gerne integrieren. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Jetzt musst du wieder den Jingle singen, Uli.
Jo. Jingle Bells.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.